Schneemauer. Nehmt den Besen, kehrt die Schwelle, wir reiten jetzt auf.
Lorawelle, die Hälfte des Äthers.
I know it's near the knuckle, but I can tell when I see a real man. When it comes to reality, I've only just begun. You've got a grasp of the real situation. I just blunder about in a close approximation. And you know a lot of people. You're always drinking with your friends, aren't you? You know a lot of people when you've got a lot to spend. I'm not a real woman, I don't nod my head or patiently wait for your favours in bed. I don't wear less panties at waste away prices or bondage and scanties at masochist dances. I'm not a real woman, don't waggle my hips or flap on my eyes or shackle my lips. And I'm not a lemon, so please don't squeeze my bits. I'm not a real woman, I don't aim to please. Twinkle my knickers or go to my knees. The nails on my fingers are tattered and torn. I've had dirty hands from the day I was born. I'm not a real woman, I don't nod my head or patiently wait for your favours in bed. I'm not a lemon, so squeeze your own instead.
I'm generous, I'm mean, I'm a thorn to myself. I just laugh at everything you say. Don't be surprised if I don't look into your eyes. My eyes are on a million miles.
I'm bored by your jokes. Why do you say them to tell to the blokes? I don't need no favours, I don't need to please. I don't need no boats, don't you tickle my knees. I'm no lamb, so please don't fork my fee.
I'm generous, I'm me, have a law unto myself. I just laugh at everything you say. Don't be surprised if I don't look into your eyes. My eyes are on a million miles away.
Poison Girl, a real woman. Wir begrüßen euch zur Hälfte vom Äther von heute Abend. Im Studio sind Paula und Don. Ihr hört heute Abend ein Fraueninfo mit drei verschiedenen Beiträgen. Der erste, eine Gruppe von Basler Juristinnen, hat vor kurzem einen Entwurf zum Sexualstrafrecht aus feministischer Sicht vorgelegt. Ein Interview dazu von der Brigitte mit der Lisa Stärkle. Als zweiten Beitrag gehört eine Rezension vom neuesten Buch von Grete Toller, «Streitbare Friedfertigkeit», erschienen im Zeitglocken Verlag. Und als dritten Beitrag zur Zeitschrift «Frauensolidarität», die einzige Zeitschrift zum Thema «Frau und dritte Welt» im deutschsprachigen Raum, die von einer Frauengruppe aus Wien gemacht wird. Gegen den Schluss des Fraueninfo informieren wir euch über zwei Tagungen. Eine Tagung der Schweizerischen Ethnologischen Gesellschaft zum Thema Geschlechterbeziehungen und eine Tagung zur Frauenkultur im Quartierzentrum Kanzlei. Und dann auch über diverse Veranstaltungen von der nächsten Woche in Zürich. Wir hören zuerst jetzt noch vor einem Beitrag von der Brigitte, die Marianne Faithful.
Sexualstrafrecht soll revidiert werden. Der bundesrätliche Entwurf ist im Ständerat schon besprochen worden, die Debatte im Nationalrat kommt noch. Während sich unsere Rätinnen und Räte in die Haare geraten, ob Vergewaltigung in der Ehe strafbar sein soll oder nicht und ob ausdrücklich ins Gesetz aufgenommen werden, dass es ein Mann eine geringere Strafe bekommt, wenn er vorher mit einer vergewaltigten Frau eine Beziehung hat, haben sich in Basel Juristinnen und Anwältinnen zusammengesetzt und einen Gegenentwurf zum Sexualstrafrecht aus feministischer Sicht erarbeitet. Der Entwurf ist in zwei Abschnitte unterteilt. Im ersten werden die strafbaren Handlungen aufgeführt. Sie werden unterteilt in die sexuelle Nötigung, die Vergewaltigung, die Ausnutzung der Notlage oder der Abhängigkeit einer Frau und die sexuelle Ausbeutung von Mädchen. Der zweite Abschnitt befasst sich ausschließlich mit der Beweiswürdigung und dem Verfahren. Es wird näher auf den Vorsatz, die Beweiswürdigung, die Konfrontation mit dem Vergewaltiger und die Befragung eingegangen. Das Recht der Frau auf Nebenklage wird festgelegt. Ohne den Willen der Frau kann das Verfahren nicht eingestellt werden. Frauenorganisationen sind generell zu den Gerichtsverhandlungen zuzulassen. Frauen, die eine Klage einreichen, dürfen auf keinen Fall Kosten auferlegt werden. Männer sind vom urteilenden Gericht ausgeschlossen. Soweit die kurze Darstellung des Sexualstrafrechtsentwurfs aus feministischer Sicht. Heute Morgen habe ich ein Gespräch geführt mit Lisa Stärkli, einer Mitautorin dieses Entwurfs. Die Aufnahme ist leider aus verschiedenen Gründen nicht sehr gelungen, aber ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm zum Anhören. Zuerst habe ich Lisa Stärkli gefragt, wo sie die Schwerpunkte im Entwurf sieht. Da ihre Antwort.
Also das Allerwichtigste ist, dass wir, also da haben wir probiert durchzuziehen, dass wir einfach von den Frauen ausgehen, von der Perspektive der Frauen und vom Selbstbestimmungsrecht der Frauen über ihre Sexualität. Und da haben wir versucht, in allen einzelnen Punkten durchzuziehen. Und zuerst einmal bei unserer Definition von Vergewaltigung. Also nach uns ist Vergewaltigung alles, was ohne die Einwilligung der Frau passiert. Und zwar auch, also ob es jetzt einfach jegliche Penetration mit jeglichem Gegenstand, nicht nur Penis in die Vagina. Und das tönt auf eine Art, tönt das für uns sehr selbstverständlich, finde ich. Aber da muss man schon sehen, dass der Bundesratsentwurf eben wirklich von den Männerperspektiven ausgeht. Und zwar ist dort einfach ein grosser Grad von Gewaltanwendung nötig beim Geschlechtsverkehr und eben nur Penis in Vagina, damit man überhaupt von Vergewaltigung redet. Also nach Bundesratsentwurf ist jeder Geschlechtsverkehr Vergewaltigung, die mit so viel Gewalt erzwungen ist, dass die Frau bis zu einem gewissen Grad widerstandsunfähig ist. Wenn sie nicht bis zu einem gewissen Grad widerstandsunfähig ist, sei anzunehmen, dass sie mit dem Geschlechtsverkehr einverstanden sei. Und das sind von uns aus gesehen ganz klar Männerunterstellungen und Männerfantasien. Wir verlangen, dass ein Mann sich nach dem Willen von seiner Partnerin erkundigen muss und den nicht nach seinen Fantasien interpretieren kann. Darum wollen wir auch die fahrlässige Vergewaltigung bestrafen. Das heisst, dass auch dem Vergewaltigung ist, wenn ein Mann einfach darauf vertraut, dass eine Frau mit sexuellen Handlungen einverstanden ist, obwohl er hätte erkennen können, dass sie es nicht war. Also das ist einmal unsere Vergewaltigungsdefinition. Und dann ein weiterer Schwerpunkt ist, dass wir finden, wenn eine Vergewaltigung in einer persönlichen Beziehung passiert, dann ist das zumindest gleich schwer, wie wenn sie durch einen Fremden passiert. Eventuell sogar noch schwerer. Nach dem Bundesratsentwurf und jetzt noch nach der Ständeratsdebatte ist eine persönliche Beziehung immer ein Milderungsgrund und sie kommen unterdessen bereits zur Vierstufigkeit bei der Strafbarkeit oder Straflosigkeit von Vergewaltigung. Eine klare Vergewaltigung mit einem hohen Strafmass liegt bei ihnen nur vor, wenn sie durch einen Fremden passiert. Und dann das nächste, ein bisschen milder, ist, wenn zwischen der Frau und dem Täter vorher schon eine Beziehung bestanden hat. Also dann die nächste Stufe, die soll nur noch auf Antrag bestraft werden und ist schon längst nicht mehr so schlimm, ist, wenn ein Ehemann seine Frau vergewaltigt, die von ihm getrennt lebt. Und eben straflos soll sein, wenn ein Mann seine Ehefrau vergewaltigt, die noch mit ihm zusammenlebt. Wir finden eben, dass eine Vergewaltigung in einer Beziehung ist in gewisser Hinsicht sogar schwerer als durch einen Fremden, weil nämlich so die Verletzung von der sexuellen Integrität noch die Verletzung vom Vertrauensverhältnis kommt. Und erfahrungsgemäß fallen Frauen, die durch ihren Freund vergewaltigt worden sind, oft besonders schwer, überhaupt wieder irgendeine Art von Vertrauensverhältnis aufzubauen. Also ich persönlich finde, man sollte bei dieser ganzen Diskussion schon die Vergewaltigung der Fremden auch nicht unterschätzen, weil die ist schliesslich, die uns alle zusammen zwingt oder versucht zu zwingen, dass wir zur Nacht nicht mehr allein auf die Straße können und wo uns einfach allgemein diszipliniert. Aber selbst dort einfach weniger zur Diskussion, es wird weniger angezweifelt, eben die grossen Zweifel. Und die grosse andere Meinung in der Ständeratsdebatte hat man da wieder gesehen, geht darum, wie ist es in den persönlichen Beziehungen. Und wir finden einfach, eben, da ist sicher kein Milderungsgrund. Eventuell, wenn es richtige Ausnutzung von einer persönlichen Beziehung passiert, ist es sogar ein Erschwerungsgrund. Dann ein weiterer Punkt, der uns wichtig ist, ist, dass wir die verbalen Belästigungen weiterhin strafbar wollen. Das sind sie bis anhin gewesen und jetzt im Entwurf sind sie aber gestrichen. Wir haben hier dabei mal Belästigungen am Arbeitsplatz im Auge und dann aber auch eben einfach die generelle Gewalt gegen Frauen in der Öffentlichkeit, die sich gerade auch verbal äußert und wo ein Klima schafft, verdauernder Angst, verdauernd, wir müssen aufpassen, wie wir uns bewegen, wie wir uns benehmen. Wir können uns einfach nicht frei und unbekümmert bewegen. Darum haben wir da weiterhin drin die verbalen Belästigungen.
Im ersten Abschnitt beschreiben ihr die strafbaren Handlungen. Ihr unterscheidet da zwischen sexueller Nötigung, Vergewaltigung, Ausnutzung von der Notlage oder von der Abhängigkeit von einer Frau und der sexuellen Ausbeutung von Mädchen. Verglichen mit dem bundesrätlichen Entwurf ist die Unterteilung grundsätzlich nicht anders. Wieso sind ihr bei dieser Trennung geblieben?
Also vielleicht geht's prima. Also das grösste Ding ist vor allem, dass wir auch unterscheiden zwischen weniger schwerwiegenden sexuellen Handlungen gegen den Willen von einer Frau. Wir nennen das sexuelle Nötigung einerseits und die Vergewaltigung andererseits. Und wir haben lange über das diskutiert, weil es ist unter den Frauen, hat man zum Teil auch gesagt, es sollte nur einen einzigen Straftatbestand da geben. Wir haben schlussendlich sind wir darauf gekommen, dass man eben gleich sollte unterteilen zwischen der weniger schwerwiegenden und der Vergewaltigung. Und zwar, weil es einfach, es ist ja ein riesiges Gebiet. Gesamthaft geht es von der verbalen Belästigung bis zu der allerbrutalsten Vergewaltigung. Und der Strafrahmen geht von einer kleinen Busse bis zu 20 Jahren Zuchthaus. Und wir haben uns dann entschieden, dass wir die Vergewaltigung immer noch als eigenen Tatbestand eben im Gesetz haben wollen. Das heisst, dass wir unsere Definition von Vergewaltigung im Gesetz haben wollen, weil da der Richter und Richterinnen weniger Ermessensspielraum lässt. Es würde mir vorlaufen, dass sie nach wie vor ihre alte, enge oder noch irgendeine persönliche, noch engere Definition von Vergewaltigung würden beibehalten und alles andere, was nach unserer Meinung auch Vergewaltigung ist, eben dann sehr viel milder bestrafen. Darum haben wir es nach wie vor so unterschieden wollen, dass einfach im Gesetz selber möglichst klar ist, was von uns aus gesehen wirklich eine sehr schwere Verletzung ist von der sexuellen Integrität der Frau.
In der Broschüre schreibt ihr ja, ihr habt zum Ziel, euch Definitionsmacht über den Inhalt und Grenzen von unserer sexuellen Integrität und dem Selbstbestimmungsrecht wieder anzueignen. Und wer was wie definieren darf in unserer Gesellschaft, hat ja immer etwas mit Macht zu tun. Und heute hat immer noch ganz klar das männliche Geschlecht Vorherrschaft. Und was meinst du da dazu?
Also ich glaube, du willst darauf ansprechen, ob man überhaupt, indem man sich einfach mal Definitionsmacht anmaßt oder aneignet, ob man mit dem überhaupt etwas kann, gesellschaftliche Machtverhältnisse verändern, oder?
Ja.
Also ich glaube, also mir ist natürlich klar und uns ist allen klar, dass in unserer Gesellschaft Männer Macht haben. Aber wir glauben eben, dass Definitionsmacht, die ist ein Ausfluss von dem, aber sie hängen da sonst damit zusammen. Also wir glauben schon, dass man an dem Machtverhältnis auch kratzen kann, indem man sich Definitionsmacht einfach mal versucht anzueignen. Also einen Schritt in die Richtung von uns Macht überhaupt anzueignen. Also mir ist einfach als Beispiel gerade dazu, dass wenn man sich Definitionsmacht aneignet, dass man auch wirklich reale Verhältnisse ein Stück weit kann verändern kann, ist mir jetzt gerade im Zusammenhang mit der Vergewaltigung in der Ehe eingefallen. Da ist lange Zeit ist da überhaupt nie ein Thema gewesen, weil Vergewaltigung einfach per Gesetz so definiert ist. Es ist nur das Zwingen zum ausserehelichen Beischlaf. Und da sind die Frauen per Definition mal draussen. Und es war die Frauenbewegung, die angefangen hat zu sagen, Moment mal, in der Ehe passiert genau das Gleiche. Die Ehe ist ein Gewaltverhältnis, da passieren unheimlich viele so Gewaltakte. Und das sind Vergewaltigungen. Und die Frauenbewegung hat die Diskussion geführt und hat da eben so auch umdefiniert, was Vergewaltigung überhaupt ist. Und unterdessen ist immerhin so weit, dass 60% oder über 60% von den Schweizerinnen und Schweizer auch dieser Meinung sind. Also da tut mir gerade ein Beispiel, wie einfach über eine andere Definition überhaupt ein Thema erst in Diskussion kommt und sich dann das Ganze schon auch verändert. Eigentlich haben wir im Sinn mit dem Entwurf eben unsere breitere Definition von Vergewaltigung. Wir stellen die zur Diskussion. Wir sagen, das ist auch Vergewaltigung. Und wir tun schon die Reaktionen darauf bis jetzt zeigen, zu einem gewissen Teil, dass die Leute das eigentlich auch finden. Und ich stelle mir schon vor, eben so verändert man schlussendlich auch gesellschaftliche Machtverhältnisse. Also natürlich sind es kleine Schritte, aber ich glaube, es sind Schritte in diese Richtung.
Als Kriterium für eine strafbare oder eine erlaubte sexuelle Handlung stellen die auf sein Verständnis und den erkennbaren Willen der Frau ab. Und damit wollen wir ja die heutige Diskussion um die Widerstandsunfähigkeit der Frau und ob zu viel Gewalt angewendet worden ist oder ob Gewalt im normalen, legalen Rahmen angewendet worden ist, unterbinden. Meinst du nicht, dass sich eine ähnliche Diskussion darüber entwickeln kann, wenn die Frau sein Verständnis gegeben hat und wenn das der Wille erkennbar war oder nicht?
Also bis zu einem gewissen Grad natürlich schon. Bis zu einem gewissen Grad verschieben sich einfach die Probleme. Einfach auch, weil natürlich Richter weiterhin werden versuchen, zu Männern straffrei auszugehen lassen. Aber immerhin mit unserer Definition werden sehr viele Fälle, die bis jetzt keine Vergewaltigung sind, werden ganz klar eine sein. Und zwar sind da die Fälle, also es ist durchaus üblich, dass Männer sehr viel gestehen, dass sie sehr viel zugeben, dass sie sagen, ja, die Frau, die hat sich gewehrt, ja, ich habe die Türen abgeschlossen. Und bis anhin sind die vielmal freigesprochen worden, weil man ihnen trotzdem gefunden hat, man könne ihnen nicht nachweisen, dass sie schlussendlich in Kauf genommen haben, dass die Frau nicht einverstanden ist. Oder weil man findet, die Frau, die hat eben zu wenig lang oder zu wenig heftig Widerstand geleistet, sie hat zu wenig Spuren am Körper. Und die Fälle, eben, wo die Männer so sehr viel durchaus zugeben, wo der objektive Sachverhalt im Grunde genommen klar ist, wo es nur noch darum geht, was ist im Täter seinem Kopf vorgegangen, die Fälle, die wären bei uns in sehr vielen Fällen eben strafbar. Eben weil wir davon ausgehen, er hätte erkennen, wenn er die Tür muss abschliessen muss, dann nachher hätte er klar erkannt, dass sie nicht will. Und wenn sie den Widerstand auch am Schluss irgendwann mal aufgibt, wie sie Angst hat, wie sie wenigstens ihr Leben retten will, dann hätte er auch klar erkennen können, sie hat nicht wollen. Also es gibt einfach viele Fälle, wo es klar ist. Und dann, also das Nächste ist, dass wir eben auch mit prozessualen Bestimmungen versuchen, dem Gegensteuer zu geben, dass wir ja auch prozessuale Bestimmungen aufgenommen haben, wo einfach die Stellung der Frau im Prozess und damit auch vor allem im Beweisverfahren soll verbessern soll.
Ja, da habt ihr ja den ganz zweiten Abschnitt nur mit der Beweiswürdigung und dem Verfahrensrecht ausgefüllt. Und der Bundesrat hat überhaupt nichts zu dem gemacht. Wieso stufen ihr das denn so wichtig ein?
Also wir gehen einfach davon aus, im Grunde genommen das meiste, was wir in dem zweiten Abschnitt haben, zu prozessualen Bestimmungen, sind in anderen Prozessen, also geht es um Diebstahl, um eine Tötung, was weiss ich auch immer, sind die völlige Selbstverständlichkeiten. Die Erfahrung zeigt einfach, und alle Frauen wissen das, darum gibt es schätzungsweise auch so wenig Anzeigen wegen Vergewaltigung und so eine hohe Dunkelziffer, dass einfach in Vergewaltigungsprozessen, die laufen einfach ganz anders ab, obwohl das nie im Gesetz so festgehalten ist. Da hält man sich nicht an die normalen prozessualen gesetzlichen Regeln. Und wir haben die reingenommen, einfach zum verhindern, dass die Frauen, die Opfer geworden sind von einer Vergewaltigung oder von sonstigen sexuellen Straftaten, dass die sich auf der Anklagebank wiederfinden. Dass nicht der Täter schlussendlich auf der Anklagebank ist, sondern dass eben schlussendlich das Opfer auf der Anklagebank ist. Und das sind Sachen, die in sonstigen Prozessen nicht passieren oder viel weniger passieren. Also wir haben da ja vor allem reingenommen, dass einmal primär einmal Glaubwürdigkeit vom Opfer als gegeben angenommen wird. Und das ist in normalen Prozessen, wenn es um andere Straftaten geht, durchaus der Fall. Dann haben wir auch drei, und das ist jetzt etwas Spezielles, wobei das scheint uns wirklich nötig, dass die Frau kann verlangen, dass der Täter bei ihrer Einvernahme und bei der Beweisaufnahme nicht dabei ist. Selbstverständlich kann er schriftliche Ergänzungsfragen stellen und sein Anwalt darf dabei sein und die Fragen stellen und das Opfer befragen, aber einfach, dass die persönliche Konfrontation nicht nochmal passieren muss, weil das ist erfahrungsgemäß etwas, was die Frauen unheimlich fertig macht, wo sie am Schluss das Gefühl haben, alles in allem, sie sind nochmal vergewaltigt worden. Also es sind einfach so flankierende Massnahmen. Eben zum Teil sind Selbstverständlichkeiten, die man in diesen Fällen aber einfach im Gesetz muss verankert haben, dass das klar ist. Und zum Teil geht es ein bisschen darüber aus, um die Stellung der Frau im Prozess zu verbessern.
Haben Sie denn bei euch im Entwurf auf die Erfahrung von anderen Frauen im Ausland können zurückgreifen?
Also wir haben haben uns teilweise so als Diskussionsgrundlage haben wir einen Entwurf von der deutschen Grünen von ihren Frauen auch zu einem neuen Sexualstrafrecht mal als Ausgangslage genommen. Und dann haben wir schon vor allem, also wir haben dann auch sehr stark von uns ausgehend diskutiert und ich meine, primär haben wir uns einfach auf Diskussionen in der Frauenbewegung gestützt, die ja während langer Zeit gelaufen sind.
Soweit Lisa Stärkli, die am Gegenentwurf zum Sexualstrafrecht mitgeschafft hat. Um die Wichtigkeit des zweiten Abschnitts des Entwurfs, der sich mit der Beweiswürdigung und dem Verfahren befasst, noch zu illustrieren, ein paar Zahlen. Der Rolf Butzmühlen hat im 78 ausgerechnet, die allgemein angenommene dunkle Ziffer ist mit einbezogen, dass nur 1-2% von allen Vergewaltigern mit einer Verurteilung zu rechnen haben. Von diesen 1-2% sind über ein Viertel bedingt ausgesprochene Strafen. Vergewaltigung ist in unserer Gesellschaft somit das Delikt mit dem geringsten Risiko. Die vier Basler Juristinnen und Anwältinnen haben den angeblich neutralen und objektiven Entwurf vom Bundesrat zum Sexualstrafrecht als den männlichen Standpunkt entlarvt. Sie sind sich bewusst gewesen, dass Strafrecht ein systemimmanentes Mittel ist und somit nur beschränkt wirksam. Das Feld der Normierung haben sie aber nicht den Männern überlassen, sondern als eine von unseren Möglichkeiten nutzen, aus dem Schweigen herauszutreten und anzuprangern, was uns entmündigt und erniedrigt. Es ist ein Versuch mehr, die herrschende Diskussion über Vergewaltigung aus der männlichen Perspektive aufzubrechen und den feministischen Standpunkt gegenüberzustellen. Die Broschüre über den Entwurf zum Sexualstrafrecht aus feministischer Sicht kann für 8 Franken beim Nottelefon für vergewaltigte Frauen Postfach 33 44 80 31 Zürich bestellt werden. Ich wiederhole. Beim Nottelefon für vergewaltigte Frauen, Postfach 33 44 80 31 Zürich.
Ihr habt gehört zuerst von der Lydia Lunch Love Split with Blood und dann von der Marianne Faithfull Broken English.
Vor kurzem ist das neueste Buch von der Grete Haller erschienen, im Zeitglocken Verlag. Es ist ein kleines Buch, umfangmässig 86 Seiten, hat aber wichtige Impulse und Ansätze drin. Und das würde ich jetzt gerne besprechen. Es heisst «Streitbare Friedfertigkeit». Grete Haller war Anwältin und ist seit 1985 Gemeinderätin in der Stadt Bern. Bis heute hat sie 3 Bücher geschrieben. Davon eins «Frauen und Männer» heisst, 1980 erschienen. Und das andere 1983 erschienen heisst «Grenzbegehungen». In ihrem neuesten Buch «Streitbare Friedfertigkeit» kämpft Grete Haller engagiert mit scharfen Analysen und realpolitischen Vorschlägen gegen eine Polarisierung, gegen falsches Machtverständnis und gegen die Ausgrenzung unserer Gesellschaft. Es war sehr angenehm für mich beim Lesen zu merken, dass Grete Haller nicht nur graue Theorien vermittelt tut, sondern ich habe gemerkt, dass sie immer wieder ihre Erfahrungen aus ihrem Alltag und aus der Politik und ihrem kämpferischen Alltag in ihre theoretischen Überlegungen einfließen lässt. Und so ist ein lebendiges Ganzes entstanden und es ist auch eine neue Wirklichkeit entstanden. Grete Haller ist der Meinung, man sollte vermehrt Leute, Ansichten und Standpunkte zusammenführen und wo es möglich ist, sich fragen, warum der Gegner so handelt, wie er handeln muss. Sie meint auch, dass je beziehungsfähiger ein Mensch ist, desto fähiger ist er auch, die sogenannte streitbare Friedfertigkeit als politische Methode anzuwenden. Und sie selber erklärt die streitbare Friedfertigkeit wie folgt. Friedfertigkeit ist nicht mit Anpassung zu verwechseln, im Gegenteil. Wer diese Fertigkeit erlernt, im Vorgehen weicher wird, in den inhaltlichen Forderungen jedoch härter, kann Realität entrüsten und Lebensutopien erstreiten. Das bedingt sich gegenseitig. Das Grundthema vom Buch, könnte man sagen, sind Methoden und Vorgehensweisen in der politischen Auseinandersetzung. Methoden vom Umgang mit anderen Leuten und Methoden vom Umgang mit sich selber. Im inhaltlichen Bereich, in den Sachfragen, in den Sachanalysen und Sachforderungen sind Politikerinnen und Politiker selten verlegen. Da gibt es dann Sachverständige, Fachgruppen, Grundsatzpapier und Forderungskataloge. Aber die Umsetzung beschränkt sich in der Regel auf sogenannte Strategiediskussionen oder Analysen vom Wahl- oder Abstimmungsverhalten. Dass Politik letztlich von Menschen gemacht wird und dass vieles von den Beziehungen zwischen diesen Menschen abhängen tut, davon ist relativ selten gedreht. Und das hat heute verhängnisvolle Auswirkungen. Wir leben in einer zunehmend politischen Polarisierung, die uns von einer Lösung der bedrohlichen Gegenwartsfrage eigentlich nicht näher bringt. Wenn sich Linke und Rechte die gleichen Auseinandersetzungsmethoden von der politischen Polarisierung bedienen und die im gegenseitigen Schlagabtausch laufend perfektionieren, so treten einfach Pattsituationen ein. Und aus denen helfen eigentlich nur noch qualitative Sprünge raus, die meistens eine radikale Verweigerung von der bisherigen Auseinandersetzungsmethode und oft auch ein fantasievolles Erfinden von neuen Methoden erfordert. Das neue Buch von Grete Haller soll eine Anregung sein, sich auch mit dem Teil vom politischen Umfeld auseinanderzusetzen. Grete Haller unterscheidet zwischen dem patriarchalischen Zeitalter, also dem, wie es jetzt ist und bis jetzt immer abgelaufen ist. Und das Motto vom patriarchalischen Zeitalter bei ihr gründet eigentlich auf dem Satz «Macht euch die Erde untertan». Dem entgegen haltet sie das nachpatriarchalische Zeitalter, dem sie das Motto voranstellt «Vom Hegen und Pflegen». Ein Kapitel handelt von Gerechtigkeit, Frieden und Umwelt, also von einem nachpatriarchalischen Zeitalter. Und aus diesem Kapitel möchte ich gerne etwas vorlesen. In der Regel ist die Art und Weise, wie eine Gesellschaft mit den Frauen umgeht, ein Gradmesser dafür, wie er auch mit der Natur umgeht. Eine Gesellschaft, wo von patriarchalischen Herrschaftsverhältnissen dominiert wird, kann nicht wirksam Umweltschutz betreiben. das patriarchale Grundmuster, wonach sich der Mann als Herrscher über andere Menschen und über die Frau und die Natur erhebt, muss zuerst überwunden werden. Sonst bleibt Umweltschutz eigentlich nur Symptombekämpfung. Eine Gesellschaft, die Frauen unterdrückt, muss die Natur auch unterdrücken. Und eine Gesellschaft, die mit der Natur sorglich umgeht, kann nur eine Gesellschaft sein, in welcher der Mann weder die Frau noch andere Männer beherrscht. Es ist kein Zufall, dass gewisse Indianerstämme bis heute einen sehr behutsamen, kreislauforientierten Umgang mit der Natur und auch mit sich selber pflegen. Und dass Indianer in der amerikanischen Ökologiebewegung zu wichtigen Vorbildern und Vordenkern geworden sind. In den indianischen Gesellschaften haben sich matriarchale Elemente sehr lange erhalten und sind zum Teil heute noch erkennbar. Ein grosser Teil des Buches der Gretthalle beschäftigt sich zwangsläufig mit Macht und mit der Auseinandersetzung von derselben. Im Abschnitt über Trump-Positionen sagt sie, weil die alte Wirklichkeit vom sich der Erde untertan machen immer noch die herrschende ist, dominiert sie in unzähligen Institutionen, Organisationen und Gruppen. Es gibt zwar Inseln von der Menschlichkeit, aber wenn es vielleicht im privaten Rahmen von der Familie oder von der Gruppe noch gelingt, die neue Wirklichkeit vom Hegen und Pflegen zu leben, so ist es bereits in der Schule, am Arbeitsplatz, in vielen Institutionen und Organisationen oft gar nicht mehr möglich. Wer von den Wertmaßstäben, von der Lebensbejahung, der ganzheitlichen Wirklichkeit ausgeht und das in einem Umfeld, in dem letztlich lebensvereinende Wertmaßstäbe und sektorielles Denken gelten, muss dafür sorgen auch, dass er oder sie sich nicht vereinnahmen lässt. Das heisst nun nicht mitzuarbeiten, zu schweigen und sich innerlich abzusetzen. Aber es bringt eine Randposition mit sich. Und das bedeutet eine Anforderung, aber auch eine Chance. Falls es nämlich gelingt, die eigene Sicht ein bisschen zu klären und zu erklären, so rückt man mit der Zeit ein bisschen vom Rand weg, gegen die Mitte zu. Und umso besser. Dann ist es nämlich gelungen, in der alten ein Stück neue Wirklichkeit entstehen zu lassen. Was ist denn das für eine Randposition eigentlich? Bildlich gesprochen ist eine Position breitbeinig über der Randlinie. Ein Bein hat man drin, das andere ist draussen. Auf diese Art und Weise lässt sich das Gewicht gut verlagern. Einmal auf das eine Bein stehen und das andere entlasten, dann wieder umgekehrt. Darin liegt die Stärke der Randposition. Manchmal das ganze Gewicht einlegen, die ganze Kraft, wenn auch nur wenig Aussicht besteht. Das umso mehr als die Möglichkeit besteht, das Gewicht auch wieder eine Zeit lang nach aussen zu verlagern. Das wiederum hat nichts mit Weglaufen zu tun, denn der Fuß und damit das Interesse am Geschehen bleibt ja drin, auch wenn sich zurzeit nicht belastet sind. Die Bewegung von der Gewichtsverlagerung von einem Bein aufs andere hat noch einen anderen Vorteil. Die Beine sind nämlich nicht starr durchgestreckt, sondern sie sind ganz leicht gebeugt. Und in dieser Haltung vertreibt man Erschütterungen viel besser. Man fällt nicht so leicht um wie mit durchgestreckten Beinen. Diese Situation ist auch eine gute Grundlage dafür, verletzlich und trotzdem durchsetzungsfähig zu sein. Nur wer immer mit beiden Füßen drinsteht, muss die Verletzlichkeit der Durchsetzungskraft opfern. In der Randposition hingegen schließt sich die Verletzlichkeit und Durchsetzungskraft nicht aus. Ich bin überzeugt, dass es in der neuen Wirklichkeit jede Durchsetzungsunfähigkeit notwendigerweise mit Verletzlichkeit verbunden sein wird. Die Frauenbewegung hat aufgezeigt, dass Gesellschaft Beziehungsarbeit fast vollumfänglich an die Frauen delegiert hat. Zum Beispiel Kinderbetreuung, Betreuung von Kranken und von älteren Leuten, aber auch Beziehungsarbeit in der Familie, in Gruppen und Organisationen. Übrigens auch Betreuung von Männern, die durchaus gesunde Männer im sogenannten aktiven Alter sind. Nämlich Männer, die sich in der bösen Welt draussen so kriegerisch gebärdet und sich so verteidigen müssen, dass sie dann daheim den Frieden suchen. Weil die Gesellschaft Beziehungsarbeit der Frauen delegiert hat, sind Frauen durchschnittlich viel beziehungsfähiger geworden als Männer. Das ist sicher nicht naturgegeben, sondern anerzogen. Und es funktioniert. Dementsprechend sind Politikerinnen zur Beziehungsfähigkeit erzogen worden, während Politiker in der Regel nur dazu erzogen worden sind, sich eine möglichst beziehungsunfähige Frau als private Partnerin zu suchen. Wenn heute Parteien und neuerdings auch recht konservative Parteien nach mehr Frauen in der Politik rufen, so ist es ganz einfach auch der Wunsch nach mehr Beziehungsfähigkeit in der Politik. Man will für die Wählerschaft attraktiv sein und das ist man offensichtlich mit Frauen, auch wenn man nicht ganz genau weiss, warum. Das alles ist an sich nicht sehr erfreulich, aber es besteht Gefahr, dass die Frauen in der Politik auf Friedfertigkeit spezialisieren und Männer sich auf die Streitbarkeit. Um das zu vermeiden, sollten Politikerinnen und Frauen ihre ganze Streitbarkeit entwickeln und auch dazu benutzen, von Politikern ebenfalls friedfertige Methoden vom politischen Umgang zu fordern.